Ja, herzlich willkommen hier bei Radio X 101,4 MHz, 99,85 MHz im Kabel. Mein Name ist Roman Wortreich. Ihr habt es gemerkt, die zweite Indexstunde, das sind nochmal wir. Leider konnten wir die Sendung über den Tierschutz nicht abspielen, deshalb sind wir hier noch im Studio geblieben. Und wir beglücken euch nochmal mit ein paar Diskussionsbeiträgen zum Thema Bevölkerungspolitik im Allgemeinen. Wir haben ein bisschen eben darüber geredet, was das für ein Standpunkt ist, den der Staat da einnimmt, wenn er Bevölkerungs- und Familienpolitik macht. Jetzt wollen wir uns den genau gegenüberliegenden Standpunkt oder quasi die gegenüberliegende Befassung anschauen. Weltbevölkerungstechnisch gesehen wächst ja die Weltbevölkerung und dazu heißt es hier immer, dass das eigentlich ein Problem ist. Das gibt ein Problem mit der Weltbevölkerung, dies und das würde dann nicht reichen. Der Heinz hat schon mal angesprochen, hierzulande heißt es immer, das Boot ist voll. Aber überhaupt einmal den Blick auf die Weltbevölkerung geworfen und dann festgestellt, das sind zu viele Menschen. Ist es eigentlich wirklich wahr? Gibt es zu viele Menschen hier auf der Erde?
Tja, Überbevölkerung, zu viel. Da wird ja ganz offensichtlich ein Verhältnis aufgemacht. Zu viel gemessen an was denn? Im Verhältnis zu was denn? Überzählig im Verhältnis zu was denn? Naja, die schiere Kopfzahl der Menschheit, die macht an und für sich das Problem nicht aus. Denn die vielen Leute, die haben dann auch viel Bedürfnisse. Sie können aber auch viel dafür tun, um ihre Bedürfnisse zu befriedigen. Sie können die Natur rationell benutzen. Dann ist die absolute Anzahl überhaupt kein Problem. Nur, was heißt, Sie können die Natur rationell benutzen? Das können Sie in der jetzigen Verfassung des Globus, in der globalen Marktwirtschaft, können Sie das gerade nicht. Weil alle sachlichen Reichtümer oder Naturschätze, sagen wir mal, die durch Arbeit zu sachlichen Reichtümern veredelt werden können, zu genussfähigem Zeug. All das vom Grund und Boden angefangen bis hin zu den Fabriken, die draufstehen und den Maschinen in diesen Fabriken. All das ist privates Eigentum und geht die Leute nichts an, die Güter, die in diesen Fabriken hergestellt werden, ihrerseits brauchen. Die müssen sie erst durch Geld erwerben und das Geld kriegen sie, wenn sie für Lohn arbeiten. Für Lohn zu arbeiten ist aber in der Marktwirtschaft überhaupt keine Selbstverständlichkeit. Dass einer überhaupt, der darauf angewiesen ist, für Lohn arbeiten darf, das unterstellt, dass bei einem, wie der dann so schön heißt, Arbeitgeber, eine Geschäftsrechnung vorhanden ist, die sich für den Arbeitgeber lohnt. Mit anderen Worten, ob einer überhaupt arbeiten darf, das liegt daran, dass ein Unternehmer sich mit seiner Arbeit bereichert. Und das ist gegenüber der Lohnarbeit ein sehr anspruchsvoller Maßstab. Die vielen, vielen Arbeitslosen, nicht bloß bei uns im Lande, sondern überhaupt auf der Welt, geben ja beredt Zeugnis davon ab, wie anspruchsvoll der Maßstab des Gewinns an die Arbeit ist. Und dann haben wir auf diese Art und Weise, hoffe ich jedenfalls, jetzt auch geklärt, was das Verhältnis ist zu dem, so viele Menschen auf dieser unserer wunderschönen marktwirtschaftlich globalisierten Welt zu viel oder überzählig sind. Zu viel und überzählig sind diese Leute, weil sie sich von Unternehmen im Interesse von Kapitalstandorten nicht lohnend einsetzen lassen. Sie sind überzählig gemessen an dem Bedarf des weltweiten Kapitalismus an Arbeitskraft und an diesem strengen Maßstab scheitern sehr, sehr, sehr viele Menschen auf diesem Globus. Und dieses Scheitern kriegen sie auch sehr drastisch zu spüren, nämlich in Mangel an Geld, also in Mangel an Lebensmitteln. Das ist das Geheimnis des Über an der Überbevölkerung.
Und um das nochmal zurückzuschließen auf das Thema, das wir hier heute hatten, das zeigt halt auch, wie der gesellschaftliche Reichtum eigentlich für die Leute da ist oder nicht, zum Beispiel an unserer jetzt heute in Rede stehenden Abteilung Rentner. Offenbar, bei allem, was heute produktiv aus den Leuten herausgewirtschaftet werden kann, sodass ohnehin 4,5 Millionen arbeitslos werden, eins kommt einfach nicht in Frage mit diesem Reichtum, dass man ihn an die Alten verfüttert, dass man sagt, na gut, die haben ein hartes Leben hinter sich, jetzt macht man ihnen die letzten Jahre, bereitet man ihnen ein bisschen Saus und Braus. Kommt nicht in Frage. Für das Wachstum ist ein Reichtum, der nicht in Geld sich niederschlägt, wo kein unternehmerischer Gewinn mitgemacht wird, ist einfach keiner. Von daher ist eine Verwendungsweise einfach als Konsumptionsmittel für die Leute vorne wie hinten nicht vorgesehen, ist ausgeschlossen. Und von daher, ne, auch deswegen, auch diese Form des Reichtums, die der Heinz beschrieben hat, unternehmerischer Gewinn, das Wachstum, auf das alles ankommt, das kann einfach nicht irgendwie an die Leute, die jetzt wegen Alter ausgemustert sind, einfach verfüttert werden oder in ihre medizinische Versorgung, in vernünftige Wohnungen oder sonst was gesteckt werden. Nein, das kommt nicht in Frage. Entweder bringt es einen Euro, bringt es den deutschen Standort voran oder es zählt gleich nichts, auch wenn die Alten im Winter erfrieren oder keine Medikamente kriegen oder weiß der Geier halt was. Wurscht.
Ich versuche es mal so zusammenzufassen. Es gibt es gibt einmal Reichtum, das hast du gesagt, Frank, nur als Privateigentum, das hat der Heinz auch gesagt. Und als Folge dessen müssen die anderen alle sich was verdienen, und zwar indem sie eben für andere arbeiten gehen. Deshalb hast du gesagt, Frank, wird der Reichtum, der hier produziert wird, gar nicht an die verfüttert, die den nötig gebrauchen könnten, nämlich die Alten, weil sie vielleicht zu alt sind zu arbeiten. Und deshalb, das hat der Heinz gesagt, deshalb kommen die vielen in der Welt erst gar nicht dazu, überhaupt ein Geld in die Hand zu bekommen, weil sie gar nicht benutzt werden von Anwendern ihrer Arbeitskraft, von den Unternehmen. Jetzt gibt's nochmal so ein Standpunkt hier in Kneipen, vielleicht sogar in der Wirtschaft, der geht ungefähr so, den gibt es auf zwei Arten, nämlich einmal die Überbevölkerung betreffend und einmal die vielen hier betreffend, die von Sozialhilfe leben müssen. Da unten die kriegen einfach nichts zustande. Die sind zu faul, die schaffen es einfach nicht, die haben nicht das goldene Händchen, die können das nicht wirklich. Den gibt es in verschiedenen Varianten. Und hier geht er so ähnlich, hier werden Leute durchgefüttert, die es auch nicht verdient haben, weil sie ja keinen Beitrag leisten zum Wirtschaftsleben.
Wenn das Privateigentum die Schranke für die Bedürfnisbefriedigung ist, dann ist damit immerhin ein komplettes gesellschaftliches Verhältnis benannt, was auch übrigens durch eine komplette, ziemlich umfängliche Staatsmaschinerie betreut und am Leben erhalten wird. Und das ist von Haus aus darüber hinaus, dass man sich dazu so stellen könnte, ach, ich bin faul, oder ich bin fleißig, oder heute bin ich mal faul und morgen bin ich mal fleißig. Das ist eine selbstzufrieden, arrogante Art und Weise, sich die Elendsverhältnisse auf der Welt so zurechtzulegen, dass man selber als Stammtischbruder oder der eigene Laden gut dabei wegkommt. Naja Gott, und dann haben wir übrigens schon manchen von diesen Stammtischbrüdern da vorher, nachher erlebt. Vorher, als er selber noch Arbeit hatte, hat er in der von dir angeführten Weise herumgetönt. Dann ist es ihm widerfahren, sagen wir mal, seine Firma hat pleite gemacht. Er selber ist arbeitslos. Naja gut, und dann müsste er jetzt seine Vorwürfe von wegen faul, gefräßig, parasitär und so weiter, müsste er dann ja auf sich selber anwenden. Ja, so ist es auch wieder nicht gemeint. in seinem Fall war dann immer, ich weiß nicht, was der Manager war, kein gescheiter Manager, sondern ein Missmanager, oder er ist ungerecht behandelt worden, was auch immer. Ne? Also man soll da bitte schön nicht drauf reinfallen. Das kann unmöglich so sein bei diesen Massen von Menschen, die an der marktwirtschaftlichen Rechnungsweise gemessen überzählig sind, dass das deren persönliches Fehlverhalten wäre. Das ist doch ganz offensichtlich ein systematisch mit System aufgezogenes gesellschaftliches Verhältnis, von dem sich der gewissermaßen Generalvorstand oder Generalunternehmer des Standorts, der jeweilige Staat, der darüber thront, verspricht, so viel Erträge zieht er aus dem Gewinn von Kapitalisten weltweit auf seinen speziellen Standort, dass er sich als dessen staatlicher Verwalter mit den entsprechenden Machtmitteln auch proper ausstatten kann. Das ist absolut auf einer anderen Ebene als dieses Personifizierte von wegen faul und fleißig, was man dann gerne auch auf ganze Völker ausweitet.
Und dazu kann man ja auch mal sagen, so faul ist erstmal keiner. Dass er lieber verhungert und dahin sieht, und das war noch im großen Maßstab mit all seinen Leuten, als dass er nicht lieber dafür arbeiten würde. Sondern es ist das, was der Heinz gerade angesprochen hat, auch da, wo man die Überbevölkerung ja immer lokalisiert, die sogenannte dritte, inzwischen auch vierte und fünfte Welt. Da sitzen überall Staatsgewalten und sorgen erstmal dafür, dass mit der Geltung des Privateigentums, die sie mit ihrer Staatsmacht allen aufzwingen, die Leute auch von ihrem ersten und wichtigsten Produktionsmittel sofort getrennt werden. Das ist ihr Grund und Boden. Der Grund und Boden ist zu gut dafür, dass da Nomaden ihre Viecher irgendwo durch die Gegend treiben und dass die Leute da irgendwie ihren kleinen Ackerbau betreiben, sondern den braucht's für Cash Crops, Geldanpflanzungen, den braucht's für Staudämme, für Minenprojekte und weiß der Geier. Dafür braucht es dann diese Leute aber nicht, und da möchte ich einfach nur noch mal dann ergänzend zu sagen, offenbar ist es also so, dass heute heißt es Globalisierung, der Kapitalismus gilt im Weltmaßstab. Dessen gesellschaftlich erzeugte Abhängigkeit ruiniert also Leute, also ne, macht 57 Millionen Menschen arm, existenzgefährdend arm, und heißt also, diese gesellschaftlich mit politischer Gewalt erzeugte Abhängigkeit ruiniert mehr und ist desaströser als die karge Naturabhängigkeit, die vielleicht irgendein Nomade hat, wenn er sein Vieh durch die Gegend treibt. Ne? Und also diese gesellschaftliche Abhängigkeit, will ich sagen, die die Naturabhängigkeit abgelöst hat, die ist für die Leute ruinös und tödlich im Weltmaßstab. Und das muss man dann an diesem System heutzutage auch wirklich mal festhalten.
So, jetzt nochmal zu den zurück nach Deutschland, also zu dem, wie der Staat sich jetzt zur Bevölkerungspolitik stellt, also was er praktisch vornimmt. Er denkt dabei dran, die Kindergartenplätze zu bezuschussen, zu erhöhen. Er denkt daran, Angebote zu machen an die Frauen, ob man ihnen nicht einen anderen Rentenstatus vielleicht gibt, wenn sie Kinder erzogen haben, ob man sie nicht steuerlich vielleicht umgruppiert, wenn sie Kinder bekommen, ob man nicht vielleicht das Kindergeld erhöht oder auch umverteilt oder so. Also es gibt eine ganze Menge Vorschläge, die der Staat macht, um ja Familienpolitik zu betreiben, das heißt auf die Bevölkerung da einzuwirken.
Ja, eine ganze Menge Vorschläge, in der Tat, da hast du recht. Gleichzeitig, also alles das, was du aufgezählt hast, sind ja im Moment Modelle, die in der Debatte sind. Gleichzeitig lese ich in der FAZ, ich glaube vom letzten Donnerstag oder so, jetzt reicht's doch wieder nicht für mehr Krippenplätze für die Allerkleinsten, gibt Familienministerin Renate Schmidt zu Protokoll. Und zweitens, und das halte ich noch für das wesentlich wichtigere Argument, haben wir heute schon darauf hingewiesen, die Generallinie der deutschen Standortpolitik ist doch tatsächlich die, das Volk ist in all seinen Abteilungen, wo es von abhängigem Einkommen leben muss, einfach zu teuer. Da kostet es zu viel. Das heißt, sämtliche Maßnahmen, an die gedacht wird, und es mag Umschichtungen in Rentenbeiträge geben, also es gibt auch die Ideen, Kinderlose sollten mehr zahlen zur Rente oder Pflege, dafür die Kinderreichen wieder weniger. Und bei all diesen Modellen ist aber doch völlig klar, dass die anerkannten hierzulande geltenden Rechnungsweisen, wonach die vom Lohn leben müssen und deswegen auch immer in den Sozialkassen anfallen, die also die negative Größe dieses Wachstums sind, die werden doch dadurch nicht außer Kraft gesetzt. Es steht nicht das Modell sozusagen zur Verfügung, ach komm, scheißen wir auf den Militärhaushalt, wir fördern jetzt mal alleinstehende Mütter, damit die ordentlich leben und neben ihrem ersten vielleicht noch ein zweites und drittes Kind bekommen. Das gibt's nicht, dieser Standpunkt existiert nicht, sondern ganz knallhart, gelten die Rechnungsweisen, es muss das Volk billiger kommen, es muss mit der Agenda 2010 und sonstigen Reformen, muss es verbilligt werden, damit es seinen ordentlichen Beitrag zum Wachstum leistet. Das heißt, in puncto Bevölkerungspolitik bleibt dann natürlich immer noch ein Feld, neben den verschiedenen Umschichtungen und, ich sag mal, finanztechnischen Fummeleien, die dann zustande kommen mögen oder auch nicht, wurscht, Gesinnungspflege. Gesinnungspflege im Sinn von Deutschland braucht wieder mehr Kinder. Deutsche, sozusagen Frauen sollen sich wieder mehr darüber klar werden, dass sie deutsche Frauen sind, also auch deutsche Mutter sein könnten, um deutsche Kinder zu werfen. Also dafür, für eine neue Gesinnungsbewirtschaftung, eine moralische Volkserziehung, dafür wird es dann auf jeden Fall sicher reichen. Also einen Vorgeschmack, oder was heißt ein Vorgeschmack, das ist, sagen wir mal, eine Ahnung davon, was das heißt, bekommt man auch in der entsprechenden Spiegelnummer, die uns hier zugrunde liegt. Da ist von den Frauen ne, Gebärstreik, bei den Männern ist es der Zeugungsstreik. Die denken an sich, die sind egoistisch, die verfolgen lieber ihre Karriere ne, oder frönen dem Hedonismus in einer immer mehr dem Hedonismus zugeneigten Gesellschaft, statt eben endlich ihr Vögeln zum Gebärdienst zu machen. Und das für die deutsche Sache. Also von daher würde ich sagen, es ist einfach völlig klar, es wird auch für deutschen Nachwuchs werden keine Rechnungsweisen hier außer Kraft gesetzt, sondern, wie schon mehrfach betont in der ersten Stunde, das, was es halt an Chancen gibt, das ist es dann für diese Deutschen. Die haben sie zu ergreifen, um staats- und standortnützlich zu sein. Und ansonsten heißt es dann also, dass Deutsche wohl wieder auch lernen müssen, ein bisschen deutscher, ein bisschen weniger an sich, ein bisschen weniger hedonistisch, sondern ein bisschen mehr im nationalen Kollektiv Kategorien zu denken. Die Konsequenz aus einem bevölkerungspolitischen Standpunkt ist da ganz klar.
Das geht so weit, dass Professoren sogar von einer geistigen Verwahrlosung, von einer moralischen Verwahrlosung, von einem geistigen Verarmungsprozess reden, wenn es hier nicht genug Kinder gibt in Deutschland. Gut, also die Sorge, das entnehme ich mal dem, was du gesagt hast, diese Sorge teilst du nicht direkt.
Nein, nicht wirklich.
Gut, dann schauen wir uns nochmal an. In dem Spiegelartikel wird ein bisschen darüber berichtet, was Frankreich macht. Und die Franzosen kommen da relativ gut weg. Da wird so viel gesagt wie, ja, da gibt's halt viele Krippenplätze für Kleine und für Säuglinge ab dem dritten Monat, glaube ich. Da arbeitet, weiß ich nicht, fast jede, also von 10 Frauen sind, glaube ich, 8 am Arbeiten. Und das machen die ganz ohne jede moralische Bedenken. Die können da ihre Kinder unterbringen und können deshalb auch Beruf und Familienleben zusammenführen. Das wird so ein bisschen dargestellt als eine große Lösung, als etwas, was Deutschland ein bisschen gefehlt hat.
Ja, wenn man dem Spiegel Glauben schenken dürfte, dann wäre Frankreich ein Paradies auf Erden für Kinderwillige. Und das sind in der Spiegeloptik ja sowieso immer die Leute, die sich den Schuh angezogen haben, das für ihre Nation geworfen werden muss. Dann sind sie aber auch laut Spiegel selber anspruchsvoll und sagen, wenn sie schon im Interesse der Nation Kinder in die Welt setzen, dann soll die Nation aber bitteschön auch dafür Sorge tragen, dass, ja, wofür? Nicht etwa dafür, dass es Eltern und Kindern fraglos gut geht, dass die keine sozialen Sorgen haben und keine materiellen Sorgen oder so etwas. Nein, der Erwartungshorizont des Spiegel für kinderwillige Eltern bezieht sich darauf, die Kinder sollen nicht noch ein zusätzliches Hindernis dafür sein. Wofür? Ein Hindernis dafür, dass, und wenn es geht, beide Eltern berufstätig sein können und Geld verdienen. Das ist eine ziemlich verräterische Auskunft, finde ich. Das meine ich in folgendem Sinne. Der Spiegel, und nicht bloß der Spiegel, sondern das ist die allgemeine Betrachtungsweise, wenn es auf das Thema Armutsrisiko Kind zu sprechen kommt. Spiegel und Konsorten machen sich bei diesem Thema gewissermaßen anheischig zu sagen, Armut in Deutschland, ein Fremdwort, nur beim Kind, da geht die Armut in Deutschland los. In dem Sinne gibt es auch einige Sprüche da drin, hochbezahlte Professoren erzählen dir dann wieder, die beste Gelegenheit in Deutschland arm zu werden ist, sich 2 Kinder oder 3 zuzulegen. Also die hier propagierte Auffassungsweise ist, Arbeit, Lohnarbeit und Armut sind eigentlich 2 Sachen, die nicht zusammengehören. Nur dann, wenn ein Kind dazutritt, dann sind die Leute arm. Dabei ist die Propaganda für Kinderaufbewahranstalten wie in Frankreich, die es beiden Eltern ermöglichen, berufstätig zu sein und damit ein endlich groß genuges Familieneinkommen sich zu verschaffen. Tja, dieses laut Spiegelparadies auf Erden, das sagt ja wohl sehr klar und deutlich, die Einkommensquelle von solchen Leuten, ganz unabhängig davon, ob sie dann auch noch Kinder kriegen oder nicht, die Einkommensquelle, Lohnarbeit oder Gehaltsbezug, halt abhängige Beschäftigung, wie das generell heißt. Diese Einkommensquelle, das ist die Quelle der Armut von solchen Leuten. Wenn dann auch noch ein Kind dazukommt, dann ist das Familieneinkommen nach mehreren Seiten hin gefährdet. Und so nebenbei kriegt man aus den entsprechenden Schilderungen vom Spiegel auch noch mit, der Staat verplant die Familie ganz selbstverständlich als die Örtlichkeit, die die Kinderaufzucht hinkriegt und die auch die entsprechenden Opfer trägt, die der Staat aus dem Geschäft der Kinderaufzucht macht. Der Staat gestaltet mit seinem Schutz des Privateigentums, mit seinem Befehl, es soll Lohnarbeit sein. Damit gestaltet der Staat die Lebensschicksale auch für Familien. Damit hat der Staat dafür gesorgt, dass Kinderkriegen eine aufwendige Angelegenheit ist, aufwendig in Hinsicht nach Zeit und Geld. Und sehr verräterisch sind diese Hinweise drauf, es wäre dann alles im Lot, wenn beide Familien, also beide Elternteile, arbeiten können. Daraus entnehme ich schon mal, es müssen beide eine Lohnarbeitsstelle finden, damit überhaupt ein halbwegs geregeltes Familieneinkommen in die Tüte kommt. Und dann sind sie darauf angewiesen, dass das auch so weitergeht. Es darf keiner von denen arbeitslos werden oder sonst einer der berühmten Wechselfälle des marktwirtschaftlichen Lebens darf sie treffen und so weiter und so zu. Und dann übrigens fällt mir auch noch ein, dann, was vorhin beim Frank schon das Stichwort gewesen war, wenn die Linie des Standorts Deutschland, und das ist übrigens beim Standort Frankreich nicht anders, wenn die Haupt- und Generallinie sozialer Art vom Standort aus heißt, der Lebensunterhalt, den die Leute von ihrer Lohnarbeit bisher davongetragen haben, der ist unverschämt hoch. Der ist eine einzige Last für den Standort. Der ist Unternehmern an diesem Standort einfach nicht länger zuzumuten. Der Lebensunterhalt dieser Leute muss gesenkt werden, flächendeckend, als Lohnniveau und an der Sozialstaatsecken, wo der Staat selber den Daumen drauf hat, nochmal extra. Naja, was das dann wohl für die Familien in Zukunft wohl so bedeuten mag. Da helfen dann all diese Beteuerungen von wegen Familienfreundlichkeit müsste sein überhaupt nichts, sondern da bleibt pur das Verhältnis übrig, dass der Staat den Familien Verhältnisse auferlegt, die die Familien zu Opfern nötigen und der Staat erwartet mit größter Selbstverständlichkeit, dass die Familie die Opfer trägt.
Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei Index, dem aktuellen Stadtmagazin. Ihr hört die zweite Stunde von Index. Ihr hört Radio X 101,4 MHz, 99,85 MHz im Kabel. Und mein Name ist Roman Wortreich. Und mit mir im Studio sitzt Heinz Scholler. Er arbeitet für den Gegenstandpunkt in der Redaktion nämlich. Wir haben uns eben darüber unterhalten, wie hier in Deutschland Bevölkerungspolitik betrieben wird. Genau gesagt, wie das beurteilt wird, wenn eine Frau hier in dieser Gesellschaft, oder beziehungsweise wenn Menschen hier auch noch Kinder kriegen, und du hast dann eben gesagt, das wird hingestellt als Armutsrisiko, wobei du das eigentlich eher so einschätzt, dass das Risiko, das diese Familien tragen, das ist ihre Abhängigkeit von dem Lohn. Und wenn dann noch ein Kind dazu kommt, dann reicht er endgültig nicht mehr. Ich will das nochmal ein bisschen illustrieren an einem Zitat, mit dem Zitat, dass der Spiegel hier in seinem Artikel abdruckt, nämlich in dem Artikel, der im Januar dieses Jahres 2004 erschienen ist. Der Spiegel-Artikel hieß Land ohne Lachen. In dem hat der Spiegel so ein bisschen behauptet, sich ein bisschen darum gekramt, dass es zu wenig Deutsche gibt und dass Deutschland in der Geburtenrate von 190 Staaten auf Platz 185 liegt. Dann zitierte eine Frau und die sagt, Zitat, ich bin stolz, dass ich mein Leben als alleinerziehende Mutter und Fotografin hinkriege und dass ich die meiste Zeit auch noch fröhlich dabei bin. Zitat Ende. Und dieselbe Frau sagt auch nochmal, niemals möchte ich eine Hausfrau sein, abhängig vom Geld eines Mannes. Lieber möchte sie arbeiten gehen und Geld verdienen. So ist es dann tatsächlich, wenn man hier in dieser Gesellschaft lebt und auch noch ein Kind bekommt.
Ja, zu dem ersten Zitat, was du zum Besten gegeben hast, fröhlich ist meistens heiß auch noch. Da fehlt mir eigentlich nur der schöne alte Schlager, ein froh zu sein, bedarf es wenig. Das zweite Zitat ist sachlich gesehen das Aufschlussreiche. Klar, das hat jeder schon mal mitgekriegt, das gehört zu den ungutesten Verhaltensweisen, die in diesem Laden so gang und gäbe sind, dass ein Familienernährer sogar noch in das Liebschaftsverhältnis, was er unterhält, den Standpunkt, wer zahlt, schafft an, einbringt. Gehört sich, wenn man darauf stößt, gehört sich das gnadenlos kritisiert. Bloß ist denn die Reaktion, die diese Frau, die das Spiegel zitiert, macht, ist die denn, geht die denn in Ordnung? Da fällt mir sofort darauf ein, wenn sie sagt, sie möchte die Abhängigkeit vom Mann loswerden, vom Ehemann. Oder nie in die Situation einer Abhängigkeit von einem Mann kommen. Tja, fällt mir sofort ein, Stichwort Abhängigkeit. Entweder kann ich die Frage aufwerfen und der Ehemann, von wem ist der eigentlich abhängig beim Einkommen? Oder ich kann die Frage so herumstellen, ja, die gute Frau, die sich selber Geld verdient und dafür darauf angewiesen ist, dass ein Unternehmer sie anstellt, mit ihr was zu seiner eigenen Bereicherung anstellen will, das soll dann plötzlich keine Abhängigkeit mehr sein. Also bitte sehr, da sage ich, an der Stelle würde ich dieser Frau da sagen, beim Stichwort Abhängigkeit, da hast du eindeutig zu kurz gegriffen. Es stimmt schon, dass man, dass es da sehr garstige Typen gibt. Bloß, man soll doch dann die erfahrene Abhängigkeit, da soll man doch nicht aufhören bei dem Privatverhältnis Ehemann, Ehefrau oder sonstige Pärchenbildung, sondern da soll man doch dann bitteschön weitermachen und fragen, was ist denn die gesellschaftliche Abhängigkeit, in die der Familienernährer oder beide Elternteile, je nachdem, hineingestellt sind? Ist es denn etwa für eine Frau ein Reich der Freiheit, wenn sie vom Ehemann befreit ist und dann aber die Abhängigkeit auszufüllen hat, die ihr Arbeitgeber ihr auferlegt? Also bitte sehr, da kommt mir, also da hört mir das Denken entschieden zu früh auf, wenn man die Abhängigkeit nur beim Ehegespons bemerken will. Die ganze Affäre wollte ich vorhin schon mal darauf aufmerksam machen. Das Armutsrisiko ist überhaupt die Einkommensquelle namens Lohnarbeit oder Gehalt für abhängige Beschäftigung. Das ist das Armutsrisiko. Und nicht das Kind ist das Armutsrisiko. Das Kind ist gewissermaßen die Bestätigung dafür, dass diese Sorte Einkommensquelle nichts taugt. Das würde ich auch dieser Frau da zu bedenken geben.
Ich möchte noch zu zwei Sachen kommen. Das eine ist, da hatten wir auch schon mal drüber geredet, das ist so ein bisschen, nochmal zum Anfang zurückzukommen, das Titelspiegelbild geht ja davon aus, dass ein kleines Kind von vielleicht ein oder zwei Jahren, das hält so ein Gewicht hoch, so ein Schwergewicht, und auf dieser Gewichtsstange oben sitzen eine ganze Menge Menschen, und nahelegen soll das folgendes Bild, dieses sehr kleine, ach ja, man muss dazu hinzufügen, die Windel dieses kleinen Menschen, die ist auch noch in Schwarz-Rot-Gold, also klar zu erkennen, es ist ein deutsches Baby, und dieses deutsche Baby, das stemmt die ganz vielen alten Menschen. Und nahelegen soll das, hier in Deutschland ist es im Augenblick eben wohl in diesem Kind nicht mehr zuzumuten, dass es so viele Alte durchfüttert. Und da hast du vorhin ein Stichwort nochmal geliefert, das möchte ich gerne nochmal hören. Du hast gesagt, Augenblick, ist es denn wirklich so? Schauen wir uns nochmal die Produktivitätssteigerung an. Könntest du uns das nochmal erläutern, wie da deine Überlegung genau gewesen ist?
Ja, die Überlegung war folgendermaßen. Ich kann erstmal überhaupt nicht nachvollziehen, warum das, was vor 10, 15, 20, 30 Jahren gegangen ist, heutzutage nicht mehr gehen soll. Was ist da gegangen? Die Versorgung alter Leute. Wie gut die gewesen ist, da mag ich mich jetzt gar nicht drüber verbreiten. Ich beziehe mich erstmal quasi als Kronzeugen nur auf die damalige Staatspropaganda, die bekanntlich immer geheißen hat, die Rente ist sicher. So, ich kann überhaupt nicht nachvollziehen, warum das heutzutage so viel schwieriger sein soll. Was soll denn da in der Zwischenzeit passiert sein? Ist denn eine Naturkatastrophe, hat gebütet bei uns ein Vulkan ausgebrochen oder weiß der Himmel was? Naja, das Oder-Hochwasser, das hat man ziemlich bald wieder im Griff gehabt. Das hat todsicher nichts damit zu tun, dass heutzutage die Armen in ihrer künftigen Versorgung, die Alten wollte ich sagen, die Alten in ihrer künftigen Versorgung durch die Jungen gefährdet sein sollen. Ganz im Gegenteil. Manchmal brüstet man sich hierzuland ja sogar damit, wenn man Standortqualitäten herausstreichen will oder so, wie sehr die Produktivität der angewandten Arbeit gestiegen ist. In einem Zeitraum von 10, 20 Jahren, ich weiß nicht um welchen Faktor, mag ich gar nicht nachrechnen. Und dann soll es auf einmal nicht mehr möglich sein, die alten Leute noch durchzuziehen. Dann soll auf einmal, das hört sich ja immer wie ein Vorwurf an die Alten an, so nach dem Motto, Alte wollt ihr ewig leben oder so. Das kann doch unmöglich die Wahrheit sein, dass das Verhältnis der Rentnerversorgung quasi jeden Tag prekärer wird. Das kann man nicht bestreiten. Aber das muss daran liegen, wie junge Beitragszahler und alte Beitragsempfänger in das Finanzierungssystem des Sozialstaats eingebaut sind. Denn ansonsten ist es völlig unerklärlich, wie heutzutage es weniger gut möglich sein soll, als vor 20 Jahren, diese Leute durchzufüttern. Der Vulkan Deutschland ist doch gar nicht ausgebrochen.
Nee, ganz im Gegenteil, du hast es ja gesagt. Die Produktivitätssteigerung hat es eigentlich ermöglicht, mit immer weniger Menschen viel mehr Güter herzustellen. Du hast aber auch darauf hingewiesen, beziehungsweise der Frank vorhin, dass diese Güter eben als Privateigentum existieren, vor die so ein kleines Schildchen gemalt ist, auf diesem Schild steht ein Preis drauf. Und den muss man eben erstmal bezahlen. Und wer den nicht bezahlen kann, der kriegt eben diese Güter gar nicht. Herzustellen wären sie also. Durchzuführen wären die Alten mit wahrscheinlich sogar weniger Aufwand, mit weniger Arbeit als noch vor 30 Jahren. Aber das ist marktwirtschaftlich eben nicht rentabel. Jetzt will ich nochmal ganz zum Anfang zurückkehren. Wir haben uns am Anfang gefragt, Bevölkerungspolitik, Deutschland, ja, es werden immer weniger Deutsche. Ist Vögeln nicht doch eigentlich eine Privatsache? Worin liegt denn das Problem, wenn es immer weniger Deutsche gibt? Und da hast du so ein bisschen gesagt, aufgepasst, Privatsache.
Tja, der Spiegel belehrt einen drüber, das ist bei weitem keine Privatsache, das Vögeln. Sondern der Staat entdeckt, der Spiegel ist sein Sprachrohr, der Staat entdeckt gewissermaßen an sich das Manko, dass er nicht vögeln kann. Ersatzweise ernennt er aber seine Staatsbürger, seine Untertanen, zu seinen Vögelbeauftragten. Die sind dafür zuständig, dass genug nationaler Nachwuchs zustande kommt. Es ist fast wie wenn vom politischen Standpunkt aus man zurückgefallen wäre auf dieses Naturverhältnis, dass Vögeln wegen dem Produkt Kinder gemacht wird. Ein Naturverhältnis, was in der Zwischenzeit die aufgeklärte Menschheit mit einigen Verhütungsmitteln und was weiß ich ja überwunden hat, sodass sie den Spaß beim Vögeln trennen kann von dem Resultat Kinder kriegen. Und an und für sich es einem selber überlassen bleibt, ob man das Kind will oder nicht. Jetzt kommt der Staat daher, der Spiegel ist sein Interpret, und sagt, von wegen Privatsache, ich bin dafür, dass jede Menge Menschenmaterial zur Verfügung gestellt wird. Menschenmaterial sage ich ganz bewusst deswegen, weil Das ist der Standpunkt dabei. Leute, die überhaupt noch gar nicht auf der Welt sind, also total ungefragt und unhinterfragbar, werden vom Staat beansprucht als die Typen, die ihm künftig die Funktionen und Rollen erledigen, auf die er Wert legt. Das ist ein haariges Verhältnis, was da zum Besten gegeben wird. Einerseits ist es so abstrakt, dass der Wunsch nach Material vom Staat geäußert wird, unabhängig davon, wofür er dieses Material konkret gebrauchen will. Weil das Material von in 30 Jahren, wie der deutsche Staat von in 30 Jahren dann sein Material gerade einsetzt, das kann er ja heutzutage noch nicht mal wissen. Ob er es dann als Soldaten einsetzt gegen, ich weiß nicht wen, gegen Russland, gegen Amerika, gegen Afghanistan, gegen China oder was weiß ich, ne? Oder ob sie ihm da vom Standpunkt der Marktwirtschaft auch mal wieder zu teuer und viele finden, sodass wir das weiß man ja alles nicht. Deswegen stehen in dem Spiegelartikel gleich hintereinander solche Zitate wie: Wir brauchen mehr Volk, sonst überrunden uns die gebärfreudigeren jungen Völker. Und gleich dahinter kommt quasi wie zur Erläuterung, wofür man das mehr deutsche Volk denn braucht. Die Analyse von irgendeinem Professor, der sagt, und mehr Leute sind auch mehr Wachstumspotenzial. In dem Potenzialgedanken kommt beides überein. Vom Standpunkt des Staats sind die Menschen, sogar schon die Ungeborenen, wo er noch Propaganda machen muss, dass es die überhaupt gibt, Material für jedwede Verfügbarkeit im Sinne des Staats. Und für das zivile Weiß-Warum eines modernen Staats. Er will marktwirtschaftlicher Standort sein. Sind diese Leute Wachstumspotenzial? Also eins ist so klar wie nur was. Die Leutchen sind von oben verplant. Und was sie selber in ihrer Eigenschaft als Individuum wollen oder auch können, das ist dermaßen uninteressant gegenüber diesem Standpunkt. Ihre Nation hat ein Anrecht, einen Anspruch, hat ihre Patschhand auf sie. Das sollte man sich mal zu Gemüte führen. Und das halte ich dann für ein gutes Mittel, um sich selber zu heilen, zu kurieren vom deutschen Denken.